Radio SRF.
SRF 4 News, der Kulturstammtisch. Gastgeber Eric Facon.
Heute wollen wir den Monat Mai Revue passieren lassen, kulturell gesprochen. Was ist uns begegnet, was war erwähnenswert, was war schrecklich oder sonst wie auffällig genug, um darüber zu reden. Es folgt ein streng subjektiver Rückblick aus der Flut von Ereignissen, die es ja gibt, so in einem Monat. Und zwar von Katharina Fischer, Theaterpädagogin aus Bern, und Ernst Buchmüller, Journalist und Autor aus Zürich. Der 22.05., ein Geburtstag, ein Datum, das man sich gemerkt hat, das merkt man, wenn man in den Medien herumschaut. Ein Geburtstag, der groß angekündigt war, Richard Wagner. Was haben Sie denn für eine Beziehung zu Richard Wagner, Katharina Fischer?
Ach, ich habe eine zwiespältige Beziehung zu Richard Wagner. Ich finde immer wieder Ausschnitte seiner Musik schön, aber im Großen und Ganzen ist er mir ein bisschen zu überspannt. Und ich habe auch an einer Oper, Tristan und Isolde, von Wagner mitgearbeitet, am Opernhaus Zürich. Und da hatte ich auch ein bisschen gemischte Erinnerungen dazu.
Ernst Buchmüller.
Ich habe diesen großen Satz mir aufgeschrieben: Kann Kunst losgelöst von der Person und der Geschichte eines Autors gesehen werden? Und ich hätte anfangs dieser Woche diese Frage mit ganz klar Nein beantwortet. Also man muss immer den Zusammenhang sehen, wie etwas entstanden ist, wer wie gedacht hat und was immer. Und jetzt müsste ich mindestens 2 Minuten haben, um zu erklären, was bei mir passiert ist.
Haben Sie einen Positionswechsel gemacht in dem Sinne?
Ich glaube es eben nicht ganz. Aber ich habe in den vergangenen Tagen ungefähr 5 Dokus gesehen rund um Wagner. Ich habe mich da wirklich reingekniet. Vor allem eine vom englischen Schauspieler und Autor Stephen Fry, die mich sehr fasziniert hat. Insofern, weil Fry ein Jude ist, schwul ist und ein unheimlicher Wagner-Fan. Und er in diesem Film darlegt, dass das eigentlich alles nicht unter einen Hut zu kriegen ist. Und er trotzdem zum Schluss sagt, aber die Musik ist großartig.
Also was nicht unter einen Hut zu kriegen ist, sein Leben und sein Werk?
Nein, oder schwul sein, Jude sein so, und Wagner gut finden. Das geht irgendwie nicht zusammen, oder? Und ich habe auch einen anderen, wenigstens die Hälfte von einem Film gesehen, den Hans-Jürgen Sieberberg 1975 mit der Wagner-Schwiegertochter Winifred Wagner gemacht hat. Die hat eine ziemlich braune Vergangenheit. Man sagt auch, sie hätte sogar mal Hitler heiraten wollen. Sie hat auch 75 immer noch gesagt, sie wisse eigentlich nicht, sie hätte nie etwas Schlechtes von Herrn Hitler gesehen und gehört und so. Und sie war sehr prägend für dieses Bild, das Bayreuth und das Wagner während des Krieges und nach dem Krieg wirklich gehabt hat. Und wenn es um Wagner geht, dann werfen die Leute ja so mit Superlativen um sich. Also man ist oder man wird ganz andächtig. Man geht da irgendwie, wenn man überhaupt irgendwann in seinem Leben nach Bayreuth in dieses Festspielhaus geht, dann geht man eigentlich wie wenn man pilgert oder sowas.
Ja, man geht wie in die Kirche.
Genau. Und was noch wichtig ist, es gibt zwar die Wagnerianer, oder? Aber es gibt keine Beethovenianer oder Mozartianer oder sowas. Das ist wirklich irgendwie was
ein Bekenntnis.
Ein Bekenntnis, ja. Und wegen der, ich glaube, ich habe schon 2 Minuten, ich brauche noch eine. Wegen der Person. Der Mann war sowas von ein Exzentriker. Er konnte ohne Frauen nicht leben und nicht arbeiten. Er hat alle Menschen gebraucht und ganz viele missbraucht. Also seinen besten Freund zum Beispiel, dem Kapellmeister Hans von Bülow, hat er die Frau ausgespannt. Er hatte mit seiner Frau, mit Bülows Frau, schon 2 Kinder, als der gar noch nicht wusste, dass die miteinander ein Techtelmechtel hatten. Und er hatte den König Ludwig II. Von Bayern ausgenommen wie eine Gans. König Ludwig machte mal Avancen gegenüber Wagner, sehr starke eigentlich. Der wollte irgendwas Nettes, Braves, Liebes von ihm. Und er hat ihn dann hingehalten, damit er weiterhin noch Geld gekriegt hat. Also ich meine, das alles das ist in dieser Person drin. Und dann als letztes, Wagner war ein ganz, ganz übler Antisemit. Er hat ein Aufsatz geschrieben, den hat er in Zürich geschrieben, der heißt Das Judentum in der Musik, und da ist nachzulesen, also das ist das Schlimmste, was man nachlesen kann über Antisemitismus. Jetzt muss man sich schon bewusst sein, das war vor den Nazis, aber die Nazis haben sich darauf bezogen. Genau. Aber man muss auch sehen, dass im ausgehenden 19. Jahrhundert Antisemitismus relativ weit verbreitet war und auch irgendwie ein bisschen fast comme il faut. Das sind die eine Seite. Und dann, muss ich sagen, habe ich gestern 6 Stunden lang Wagner gehört.
Wow.
Und ich war völlig begeistert. Also ich habe diese Wesendonck-Lieder wieder gehört. Die hat er in Zürich komponiert. Ich finde die was absolut Großartiges. Ich habe Ausschnitte aus Tannhäuser gehört, was ich muss sagen, du hast gesagt, Katharina, du hättest eine mitgearbeitet an der Operninsel. Ich habe noch nie eine Oper von Wagner durchgestanden. Da habe ich gedacht, da tut mir dem Po so weh, dass ich das nicht mitmachen werde. Aber ich habe auch dieses Siegfried-Idyll gehört zum Beispiel wieder. Und da muss man einfach sagen, also diese Frage, kann Kunst losgelöst werden von einer Person und von der Geschichte?
Sie muss sogar in diesem Moment.
Ich finde schon, ja. Ich finde unbedingt, man muss Kunst ohne die Person betrachten. Außer der Künstler beruft sich auf seine Person und seine Geschichte, was ja oft in der bildenden Kunst passiert. Ja. Aber in der Musik, nein, finde ich auch. Also das sind für mich wie zwei verschiedene Häuser. Entweder bewege ich mich in der Musik und höre sie und dann vergesse ich komplett, wer das geschrieben hat. Aber total. Oder ich beschäftige mich mit dem Komponisten, der Komponistin. Und dann kann ich empört sein. Aber ich bin eigentlich nicht, wenn ich die Musik höre, vergesse ich, dass der Antisemit ist. Komplett.
Aber weißt du, wenn ich zum Beispiel im Radio einen Song höre, ich konstruiere was, ja? Im Radio einen Rap-Song höre, den ich wahnsinnig toll finde, und der liegt mir und da bin ich völlig mit. Und dann lese ich nachher 2 Stunden später, das ist ein absolut rechtsextremer Rapper. Dann höre ich den Song nicht mehr. Hm. Ich.
Ja, würdest du das auch tun, wenn er nicht mehr lebt?
Das ist ja dann eben
die Frage. Und jetzt sind wir bei Wagner. Man kann ihn ja nicht nachträglich noch dafür bestrafen. Indem wir weghören.
Ja, ich würde auch den Song, jetzt Beispiel Hip-Hop, nicht mehr hören, weil ich damit protestiere gegen diese Person. Mhm. Aber ich kann ja nicht protestieren gegen eine Person, die tot ist.
Was mich einfach wahnsinnig beunruhigt hat, auch an Wagner, das ist, dass seine Musik so wahnsinnig schön ist, weißt du? Also sie ist wirklich schön, aber sie ist eben nicht nur schön, sondern sie hat wahnsinnig viel...
auch exzentrisch. Also du hast vorhin gesagt, natürlich. Er ist eine exzentrische Person. Und manchmal hat mich das auch genervt. Also dieses, ich drücke dir jetzt diese Musik so richtig ins Herz, mach auf. Und dann fand ich immer, gib mir bitte wieder etwas reduziertere Musik.
Das heißt, gib mir überhaupt Luft zum Atmen.
Ja, genau.
Aber sie ist zum Beispiel auch voller Sex und Sehnsucht und also Sehnsucht ist was ganz, ganz Wichtiges, oder? Diese Geigen, die ziehen mir irgendwie das Letzte aus dem Körper raus.
Oder? Ich finde es ein bisschen klischiert. Also Entschuldigung, ich finde, sie hat man schon so oft gehört, diese Sehnsucht. Halt in ich bin ein bisschen filmgestört vielleicht, weil das so oft auch verwendet wird.
Ja.
In Filmmusik oder Zitate daraus und dann, jetzt haben wir wieder Sehnsucht, 1, 2, 3, los.
So wobei das ist ja vielleicht dann auch wieder das Problem der Leute, die Musik ausgewählt haben, für den Film, oder?
Ja,
das ist ja auch so.
Also, Sie können sich ja vielleicht erinnern an eine Periode im Fernsehen, wo jede Unterwasseraufnahme automatisch Pink Floyd nach sich zog.
Genau.
Es war immer das gleiche Stück und man wusste, man konnte die Augen zumachen und man wusste, vermutlich ist die Kamera gerade unter Wasser.
Ja, und die Walküre ist im All.
Aber die gab es halt nicht, das All gab es schon vorher.
Ja, das ist so. Wollen wir den Richard Wagner mal Richard Wagner sein lassen? Und wir hatten uns die Aufgabe gestellt, auch irgendwie ein paar Sachen mitzubringen. Und Ernst Buchmüller, Sie haben zum Beispiel ein Buch mitgebracht, und das kommt von Damien Barr, ein Name, der mir gar nichts sagt, aber der Titel Maggie and Me, da könnte eigentlich höchstens Maggie Thatcher eigentlich gemeint sein.
Das ist Maggie Thatcher gemeint. Dieses Buch beginnt am 12. Oktober 1984. Ein 8-jähriger Knabe sitzt mit seiner Mutter vor einem kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher und sie sehen in den Nachrichten der BBC sehen sie Krankenwagen, Polizeiautos, eine Bombe ist irgendwo explodiert Und dann stellt sich dann heraus, es ist der Tag, an dem in Brighton das IRA-Attentat auf Margaret Thatcher ausgeübt wurde. 5 Menschen starben dabei, 34 wurden schwer verletzt. Aber Mrs. T. stand fest auf ihren Beinen und hat gesagt, das Leben muss weitergehen. Und er schreibt dann, sie meint kategorisch, das Leben muss weitergehen, als ob das Leben immer das machen würde, was sie ihm gerade sagt. Mhm. Und am selben Tag, an diesem 12. Oktober 1984, hat Damiens Mutter ihren Mann verlassen und ist mit ihren 2 Kindern aus dem Haus ausgezogen.
Ist das autobiografisch oder ist das ein Roman?
Es ist autobiografisch, aber ich muss ehrlich sagen, es hat mich während des ganzen Romans überhaupt nicht interessiert. Ich habe es nachher nachgelesen. Was unheimlich spannend ist in diesem Buch, das ist, er nimmt immer so Punkte, also jedes Kapitel hat als Vorwort ein Statement von Margaret Thatcher. Und er nimmt immer so Punkte oder wichtige Sachen, die sie gemacht hat, die sie verboten hat, was immer und so. Und er beschreibt, was das für eine Auswirkung hatte auf sein Leben. Er ist 76 geboren. Er ist in Schottland aufgewachsen, mitten in der Stahlindustrie, wo ein großer Kampf gegen Margaret Thatcher war. Und er wusste schon, sehr wahrscheinlich schon mit 7 oder 8, wie er beschreibt, ich weiß nicht, ob man das wissen kann, dass er schwul ist, dass er anders ist, dass er kämpfen muss in seinem Leben. Und er hat auch das, was Margaret Thatcher immer propagiert hat, nämlich seid stark, seid anders, kämpft. Das hat er für sich gemünzt. Und was ziemlich wahnsinnig in diesem Buch ist, dass er häufiger, also immer wieder diese Frau im Fernsehen sieht mit diesen blonden Haaren, oder? Mhm, und
strenge alle, Frisur und ja.
Genau. Und alle schreien, schalt den Fernseher aus, schrecklich, dass sie wieder da ist. Und er guckt sie an und sagt, ich finde sie eigentlich schön und ich finde eigentlich schade, dass die alle so böse sind mit ihr und ich möchte ihr eigentlich so ein bisschen über die Haare streichen. Das wird schon gut. Mhm. Aber er verniedlicht sie nicht, sondern er zeigt auf, wie, und das hat mich auch wahnsinnig fasziniert in dem Buch, wie schrecklich es offensichtlich gewesen sein muss und vielleicht immer noch ist in den späten 80er, frühen 90er Jahren, am Arsch der Welt, entschuldige den Ausdruck, in Schottland aufzuwachsen als Kind, das wusste, dass er ein bisschen anders ist. Also die Beschreibungen, die erinnern mich teilweise fast an ja, oder an Dickens aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert. Mhm. Es ist großartig geschrieben, leider gibt es erst auf Englisch.
Klingt extrem spannend. Klingt auch sehr spannend, weil es nicht an diese gängigen Meinungsbildungskanäle anschließt über Maggie Thatcher, die einfach quasi gesamthaft bedient werden. Und er scheint ja dann einen ganz anderen Weg zu nehmen.
Absolut. Ja. Und ich möchte gerne etwas zitieren aus diesem Buch, was mich wahnsinnig fasziniert hat und was er ganz zum Schluss schreibt und wo eine Tendenz da drin steckt, wie das Buch überhaupt daherkommt. Ich habe es versucht auf Deutsch zu übersetzen. Da heißt, du warst anders als ich und du musstest kämpfen, du, Maggie Thatcher, damit du selber sein konntest. Du hast den Fernsehsender Channel 4 ermöglicht, der mir meinen ersten schwulen Kuss gezeigt hat. Du hast es möglich gemacht, aber nicht wahrscheinlich, dass ich der Mann sein kann, den ich heute bin. Ich suche dich, wenn du im Park spazieren gehst. Ich möchte dir nur einmal persönlich begegnen. Du, meine andere Mutter, du schuldest mir einen Gefallen. Ich will dir zeigen, dass ich es geschafft habe. Ich will, dass du stolz auf mich bist. Und das finde ich, also das ist die Tendenz, die aus diesem Buch kommt. Und okay. Das hat mich wahnsinnig fasziniert.
Ja.
Sie hören den Kulturstammtisch auf SRF 4 News. Wir machen heute einen Rückblick über den Monat Mai aus sehr persönlicher Sicht. Zu Gast sind Ernst Buchmüller, der uns gerade erzählt hat von diesem Buch Damien Barr, Maggie and Me, ein Buch, das leider erst auf Englisch erhältlich ist, ein Buch auch mit über Maggie Thatcher. Und Katharina Fischer, Theaterpädagogin aus Bern. Und jetzt kommen wir gleich zum Theater,
genau.
Nämlich zu diesem Theaterfestival, das im Mai geendet hat, Aua, wir leben. Mhm. Und Sie haben uns angegeben, ein Theaterstück von einer Truppe aus Rotterdam. Wir haben es beide nicht gesehen, aber das Stück, das heißt Schwalbe spielt falsch. Mhm. Und das heißt wahrscheinlich Schwalbe spielt falsch.
Schwalbe spielt falsch, heißt das Stück. Und Schwalbe ist auch der Name dieser Gruppe. Das ist eine Gruppe von 8 sehr jungen Menschen, die direkt von der Schauspielschule Amsterdam abgegangen sind, sich zu einem Kollektiv geschlossen haben und jetzt Schwalbe heißen. Und die haben ein Theaterstück gezeigt, das hat mich fasziniert, erschreckt, verwirrt. Ich bin noch jetzt eigentlich ganz uneinig darüber, was ich davon halten soll. Das ist eigentlich nichts anderes als ein Sportstück. Also man sieht ein abgeklicktes Viereck am Boden und diese 8 Personen, 2 Männer, 6 Frauen, stehen um das Spielfeld. Und sie beginnen mit einem Spiel. Das wird angekündigt, sehr kurz nur, ohne Regeln. Und dann beginnt es zum Beispiel, dass 2 auf der Bühne sind und die haben 3 Socken ausgezogen. Und die müssen jetzt blind diese Socken finden und auf der Seite wird reingerufen. Mhm. So weit, so gut, sehr einfach. Und
also heiß, diese, heiß, kalt.
Ja, so quasi, keine Ahnung, die haben das auf
genau. Und das Publikum ist wirklich Publikum. Das also Publikum ist nicht so, dass das da bezahlte Klaköre sind, die genau wissen,
wir sind
wie
einfach
das
nur Publikum. Am okay. Anfang wird ein bisschen geschmunzelt, ein bisschen gelacht. Und so. Und dann,
also Socken suchen ist ein Einstieg.
Socken suchen ist der Einstieg. Dann geht es weiter und wieder so ein Spiel mit einem Kleidungsstück suchen. Also die haben nichts auf der Bühne als Kleidungsstücke und sich selber. Und 2 Körbe auf der Seite, die liegen am Boden. Das dritte Spiel, so, und jetzt dann. Im dritten Spiel durften sie erstmal die Gruppen wählen, so wie wir das kennen, früher vom Unterricht. Oder du als erstes wirst gewählt, dann heißt es super und als letztes heißt ach du Scheiße. So, dann werden 2 Gruppen gebildet, natürlich mit je einem Mann. Und diese 2 Gruppen müssen sich die Kleider vom Leib reißen und in diese Körbe stopfen.
Gegenseitig.
Okay. Also das ist, die Spielregel ist, sobald ich ein Kleidungsstück habe, muss ich das in den Korb werfen. Wer zuerst entkleidet ist, also die Gruppe, die zuerst entkleidet ist, verliert. Wer entkleidet ist, also bis auf die Unterwäsche, muss man sagen, die dürfen sie anhalten.
Aber reißen heißt wirklich reißen. Also ich reiße dir den Pulli kaputt,
ja.
Oder?
Also die haben dann erbarmungslos und unerbittlich haben die aus diesem harmlosen Kinderspiel ging das weiter bis zu einem richtig brutalen Duell, wo man teilweise weggucken wollte und dachte, nein, au, das tut unglaublich weh.
Also die, aua, wir leben.
Aua, wir leben, genau. Grob, schmerzhaft und während dem Gucken entwickelte sich das langsam zu einem Überlebenskampf auf der Bühne. Mhm. Also wirklich. Und ich ging also durch sämtliche Gefühle, die ich in einem Theaterabend haben kann, ging ich durch von Faszination zu, ich bin jetzt für diese Person und dann, nein, das ist das ein Schwein, das glaube ich ja nicht, jetzt bin ich da und, ui, nein, und hört auf und nein, macht weiter. Also es war wahnsinnig, wo man da durchgeschmettert wurde innerlich. Und am Schluss hat dann die eine Gruppe gewonnen. Es war, glaube ich, 3-1 am Schluss. Ich habe dann aber gehört, dass das offensichtlich in anderen Vorstellungen auch so war. Vielleicht war das also abgemacht.
Aber du hast gesagt, das sind Männer und Frauen.
2 Männer
Jetzt ist es ja so, also für mich... Männer können vielleicht brutal zueinander sein, das ist eine Geschichte. Aber wenn ein Mann brutal gegenüber einer Frau ist, ist es nochmal eine andere Geschichte. Ja. Ist dir das bewusst geworden?
Ja, das ist bewusst geworden, dass man so guckt, weil die Männer haben sich tatsächlich bei den Frauen ein bisschen zurückgehalten, aber nur ein bisschen. Und die Frauen waren gnadenlos brutal gegenüber den Männern. Also die haben dann auch zugeschlagen, dann plötzlich gab es eine Ohrfeige aus dem Nix und zwar voll, also richtig ausgeholt. Und dann war das 5 Sekunden Erstarren des Mannes, das Publikum auch, was passiert jetzt? Und dann hat er zurückgeschlagen. Und dann war es irgendwie equal. Also gut, aber die Regeln sind aufgehoben.
Aber ich meine, Katharina, jetzt stehe ich heute die großen Fragen. Also ja, stehe die Frage, soll das Theater sein?
Ja, das frage ich mich eben auch. Ich will das eigentlich nicht auf der Bühne sehen. Ich gehe ein Theater gucken, weil es ja nicht echt ist, weil es ja gespielt ist, weil ich, weil mir eine Geschichte erzählt wird oder ein Dokumentartheater vorgeführt wird. Aber ich kann immer sagen, es ist nicht echt. Und da war alles echt. Die haben am Schluss geblutet. Die hatten blaue Flecken, die haben gezittert und fast geweint.
Und hat es denn eine Faszination gehabt für dich?
Es hatte die Faszination von von, wieso lassen die sich da drauf ein? Also ein bisschen Voyeurismus hat es geweckt. Und auch die Faszination zu merken, mit welchen Augen man guckt. Also man sieht sich selber zugucken, wie weit kann Brutalität gehen, ohne dass ich aufstehe und sage, so, es reicht mir. Also jetzt hört auf mit dem Kack. Aber ich habe ja bezahlt und sie haben ja eingewilligt, aufeinander einzuschlagen und sich zu raufen. Also die kriegen auch Geld dafür. Es war so ein Zwiespalt.
Mhm. Ich stelle mir einfach die Frage, also man kann ja manchmal, wenn man will, Eishockey gucken und da gibt es dann Männer, die sich irgendwie dick verpackt einander prügeln und dann ist Schlusspfiff und dann geben sie einander wieder die Hand.
Ich stelle mir jetzt nicht gelähmt.
Genau. Und jetzt ist einfach die Frage, was passiert denn bei so einem Theaterstück? Also die Truppe Schwalbe, die geht dann von der Bühne, haben gerade irgendeiner hat eine Ohrfeige kassiert, hat zurückgeschlagen, man blutet, man hat blaue Beulen und so. Und dann?
Also ich hatte das Bedürfnis, zarter mit meinen Mitmenschen umzugehen. Das löst es bei mir aus. Mhm. Und die Verwirrung und ich möchte sowas nicht noch einmal sehen.
Ja, also ich bin etwas ratlos, muss ich ehrlich sagen. Und wenn du mir das erzählst, dann habe ich das Gefühl, ich glaube, ich wäre rausgegangen. Mhm. Aber ich wäre nicht rausgegangen leise, sondern ich wäre sehr laut rausgegangen. Mhm. Also ich hätte manifestiert, oder?
Ja.
Weil, also...
Ja, aber bei Macbeth wird auch, da wird natürlich gemordet.
Aber es wird nicht richtig gemordet.
Ja, das weiß ich.
Das wäre dann die Reality-TV.
Ja, eben, das ist ja eben die Sache. Das ist ja das Reality-Ding, dem wir immer mehr aufspringen.
Ja.
Das ist schon, ich finde es eine faszinierende Frage. Und ich finde aber trotzdem, es gehört nicht auf die Bühne. Also da bin ich einverstanden mit dir.
Schnell noch ein neues Wort, das mir begegnet ist in diesem Monat, das heißt Glamping. Glamping. Das enthält ganz offensichtlich das Wort Camping und auch das Wort Glamour. Und es ist genau das, was man luxuriöses Camping. Und wie ich das Wort gesehen habe oder davon gehört habe, geht das überhaupt? Mhm. Also von mir aus gesehen ist doch Camping die Situation, also jetzt gerade im Moment muss man nicht unbedingt drüber reden, weil das Wetter nicht dementsprechend ist, aber trotzdem, es kann einem passieren, man sitzt im Zelt, es ist kalt, es regnet ins Zelt rein, vielleicht ist es auch schönes Wetter, aber das ist die Ausnahme. Man will quasi wieder irgendwie aus der Zivilisation mal ausbrechen in die Wildnis. Und damit man nicht ganz in der Wildnis landet, gibt es jetzt ein sogenanntes Glamour-Camping.
Aber ich meine, es fragt sich natürlich, ich finde es existenziell, hat das was mit Zelt zu tun oder hat das was mit Mobile Home zu tun? Beim Mobile Home kann ich mir vorstellen, also da ist alles Glamour, oder? Mhm. Also das kann sowas von Glamour sein, das glaubt man nicht. Und da gibt's ja alles, oder?
Ja, ich glaube, es ist mehr so das luxuriöse Baumhaus in Australien mit goldenen Wasserhähnen. Und das nennt sich dann Glamour Camping, also Glamping.
Aber ist nicht das Glamping, hat das nicht auch damit zu tun, dass man gesehen wird?
Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Das ja. Also dort treffen sich dann die Reichen und der Welt und sagen, wir sind jetzt wieder zurück auf den Boden der Zivilisation angekommen.
Ich habe einfach schon als Kind Camping sowas von gehasst. Also ich musste auch nie, weil mein Vater mochte das auch nicht. Also
da haben wir
schon
mal Glück
gut,
gehabt.
Oder? Haben wir Glück gehabt. Aber ich weiß das noch sehr, sehr, sehr genau. Wir waren zu viert am Türlersee zum Camping. Wir waren ungefähr 12 und wir durften das erste Mal da alleine auf diesem Campingplatz miteinander zu dritt oder zu viert campen. Und wir fanden das alles ganz toll, weil die Eltern da nichts sagen durften. Aber nach der ersten Nacht hat mir schon alles wehgetan und es war eben, wie Sie gesagt haben, es hat geregnet und dann kommt's rein und dann hat man kalt und was immer und so. Und dann vor allem auf dieses gemeinsame Klo und da irgendwie, was kocht man sich wo und wie? Also das
ja, Ravioli aus der Büchse.
Ja, genau.
aus diesem Grund gibt es eben jetzt neuerdings eben dieses Glamour Camping. Man kann es Ihnen also doch, falls Sie doch nochmal eine Beziehung...
Aus der Büchse. Eben,
genau. Der kommt ja fast immer aus der Büchse.
falls Sie dann tatsächlich doch noch eine Beziehung entwickeln möchten zum Camping, empfehlen wir also Glamour Camping, kurz Glamping. Kommen wir noch zu den Todesfällen diesen Monat. Eine traurige Sache. Also Georges Moustaki unter anderem, dieser griechischstämmige französische Chansonnier oder dann Sarah Kirsch.
Also zu Georges Moustaki ein Satz. Avec mes yeux tout délavés qui me donne l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Also der Inbegriff vom Mann, der immer ein bisschen älter als alle anderen waren und ein bisschen weiser, sich auch ein bisschen als Macho aufgeführt hat, mich immer wahnsinnig fasziniert hat. Und Sarah Kirsch finde ich persönlich eine der wichtigsten Stimmen der Gegenwartsliteratur, der Gegenwartslyrik überhaupt. Sie ist in der DDR aufgewachsen, sie ist 77 in die BRD gezogen. Es wurde diese Woche bekannt, dass sie am 5. Mai gestorben ist. Und wenn ihr erlaubt, habe ich ein Teil eines Gedichtes, das heißt Im Sommer.
Ja. Das wäre jetzt gerade.
Das wäre jetzt gerade. Oder wir wären auf dem Weg zu oder sowas. Es gibt auch noch Die Luft riecht schon nach Schnee, aber das lassen wir jetzt sein.
Nein, bitte nicht.
Sarkisch hat hier geschrieben, 76 war das, dünn besiedelt das Land, trotz riesigen Feldern und Maschinen liegen die Dörfer schläfrig in Buchsbaumgärten. Die Katzen trifft selten ein Steinwurf.
Im Sommer von Sarah Kirsch, die diesen Monat verstorben ist. Das war der Monatsrückblick über den Monat Mai. Im Kulturstammtisch zu Gast waren Katharina Fischer, Theaterpädagogin aus Bern, und Ernst Buchmüller, Journalist und Autor aus Zürich. Mein Name ist Erik Fackung.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.